Wonach sehnst du dich, wenn du an die kommende Zeit denkst?
Das Zusammenleben, so wie es früher mal war. Und vor allem an den Christkindlmarkt, der mir jetzt fehlt.
Gesund zu bleiben und dass die Zahlen wieder nach unten gehen.
Dass ich wieder mehr Menschen treffen kann und zwar auch normal. Also nicht immer darüber nachdenken muss, ob ich sie jetzt umarmen darf oder nicht und so weiter und so fort. Und ja, auch wieder mal essen gehen und mehr Aktivitäten machen können.
Familie und Freunde zu besuchen. Natürlich wird es fehlen, Silvester, wenn man nur dran denkt. Wir haben da eine große Clique mit 10 bis 15 Leute und ich denke, das wird dieses Jahr einfach schwierig.
Einfach wieder unbesorgt leben zu können, ohne dass man viel nachdenken muss, ob das jetzt gerade wirklich vertretbar ist oder ob man da jemanden in Gefahr bringen kann.
Ich spiele Fußball im Verein und der Amateursport liegt einfach komplett flach, was man ja auch verstehen kann. Aber natürlich fehlt einem das, da mit den Kollegen auch nach dem Training mal ein Bierchen zu trinken.
Also ich vermisse die Berge und den Schnee und ich würde am liebsten sofort nach Norwegen aufbrechen. Lieber heute als morgen. Also mir geht das so alles so auf den Geist. Also, aber hilft nichts, müssen wir durch.
Ich sehne mich da, mit Freunden zu treffen und auch mit der Familie wieder zusammenzusitzen. Einfach, weil auch die Tage kürzer werden. Ja, die Geborgenheit wieder, dass man zusammenkommt.
Große Reiselust hätte ich. Man ist immer hier und man vermisst auf jeden Fall, neue Leute zu treffen und neue Orte zu sehen.
Dass man endlich wieder miteinander feiern darf, normal feiern darf, wie man es gewohnt ist, wie man es gern hat.
Wonach sehnen wir uns in dieser Zeit, wo man sich allenthalben mit den Beschränkungen des öffentlichen Lebens arrangieren muss? Es scheint die Gemeinschaft. So zumindest das Ergebnis der Umfrage von Credo Online, das wir soeben gehört haben. Hier zum Einstieg in den Grundkurs des Glaubens. Dazu ganz herzlich willkommen, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Natürlich irgendwie in dieser Umfrage beantwortet mit Blick auf die Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Aber jetzt im Advent, spirituell betrachtet, bloß Oberflächlichkeit? Die Tatsache, dass wir in den Tagen des Advents das Fehlen von menschlicher Wärme um uns herum besonders schmerzlich vermissen werden oder eben auch schon vermissen, das verweist uns doch irgendwie darauf, dass mehr dahinter steckt. Denn es ist ja gerade im Advent, dass es uns fehlt. Es hat schon etwas mit der Sehnsucht zu tun, oder? Und zumindest ich für meinen Teil kann sagen, in der Zeit des Advents scheint in den Begegnungen mit Menschen oft so etwas mitzuschwingen, als sei etwas Ersehntes zum Greifen nahe. Gespräche und Treffen bei Adventskaffee und Glühwein trinken haben, und ich muss wieder sagen, vielleicht nur für mich, einfach einen Zug von Verbundenheit, Bedeutsamkeit und Tiefe, zumindest mehr als bei Kaffeekränzchen sonst im Laufe des Jahres. All das fällt natürlich jetzt weg. Und dennoch, das Thema Sehnsucht bleibt angesichts dieses Phänomens doch irgendwie erhalten. Für uns Christen kann es auch kein Zufall sein und auch kein Hirngespinst. Denn mit Weihnachten, worauf wir uns ja in den Wochen des Advents vorbereiten, kommt uns die Liebe in Person, Gott, ja tatsächlich zum Greifen nahe. Nämlich als einem Säugling in einer Futterkrippe. Gott wird Mensch, die Liebe kleidet sich in unseren zerbrechlichen Körper und lässt sich anschauen, anfassen, umarmen, wird konkret, bekommt ein Gesicht. Und weil die Liebe in Jesus ein menschliches Gesicht angenommen hat, was ist da natürlicher, als dass wir in den Gesichtern der Menschen um uns herum, je näher Weihnachten kommt, sehnsüchtig das Antlitz der Liebe wieder zu entdecken suchen, ob bewusst oder unbewusst, und auch immer wieder mal darin aufscheinen sehen. Umso bitterer ist es ja, dass in diesem Jahr viel von der Begegnung mit Menschen wegfallen muss. Die gemeinsamen Stunden bei Kerzenschein und Lebkuchen in heiterer bis angeheiterter Runde auf dem Weihnachtsmarkt, im fröhlichen Trubel der Fußgängerpassagen auf der Suche nach passenden Geschenken, all das muss jetzt entfallen und auch viele heilige Messen können nicht besucht werden. Mancherorts auch die Rorate-Messen in der Frühe nicht, die bei Kerzenschein doch immer ein bisschen für den Advent auch standen. Außerdem, viele Senioren werden diese und vielleicht auch die Feiertage ohne Besuch von ihrer Familie im Altenheim verbringen müssen. Es bleibt ein Loch, menschlich, emotional und auch für uns Christen ein Stück weit spirituell, denn auch wir Christen können emotional in diesem Jahr nur eingeschränkt das zum Greifen nahe sein der Liebe in den menschlichen Begegnungen erfahren. Und doch bietet die Kirche uns in Liturgie, Gebetsformen und biblischen Texten Möglichkeiten, uns mit der Sehnsucht auseinanderzusetzen, sie wachsen zu lassen und dann am Ende sogar, anders als Weihnachtsmärkte und Kaffeekränzchen, mit der Aussicht, dass diese Sehnsucht auch erfüllt wird, als erfüllt erfahren wird. Nämlich an Weihnachten in der Geburt des Jesuskindes. Und genau darauf wollen wir in dieser heutigen Sendung, nach diesem etwas längeren Einstieg, schauen. Auf die Angebote und die Hilfen der Kirche in der Adventszeit. Was das unter anderem so ist, darüber hat sich Regina Frei mit Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf unterhalten. Unter der Überschrift Adventserfahrungen geht es um biblische Gestalten, die uns durch die Adventszeit begleiten, um Texte der Liturgie und um das Gebet im Advent.
Bald, ja, ist der große Tag da, auf den wir so sehnlich warten, aber noch sind wir in der Adventszeit. Wir sind im Gespräch heute mit Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf. Der Advent ist ja eine sehr intensive Zeit. Nicht nur, dass es draußen früh dunkel wird, das heißt, man kommt oft schon früh nach Hause, zündet Kerzen an, es ist alles eine sehr ruhige, besinnliche Stimmung. Der Advent ist auch kirchlich eine ganz besondere Zeit. Einerseits eine Zeit der Vorbereitung, denn Adventus, Ankunft, heißt es ja zu Deutsch. Wir warten auf die Ankunft des Herrn, aber wir haben auch Texte, biblische Texte, die wir in der Liturgie hören, die uns auf andere Personen in der Adventszeit hinweisen, die wiederum selbst auf das Kommen Jesu hingewiesen haben und uns darauf hinweisen. Heute im Grundkurs des Glaubens das Thema Adventserfahrungen mit Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf, den ich nun herzlich begrüße. Grüß Gott, Herr Pfarrer Bierschenk.
Ja, ich grüße Sie herzlich zu einer Sendung vor dem Weihnachtsfest. Und so denke ich, vielleicht ist es ganz gut, einmal die Zeit des Adventes in besonderer Weise nochmal zu reflektieren und auch noch einmal zu schauen, was ist mir in diesen Tagen wichtig und worauf lege ich selber Wert? Ja, und was sind meine eigenen tiefsten Erfahrungen, die ich in den Tagen des Adventes mache? Und darüber nachzudenken, ich denke, das ist auch eine schöne und gute Vorbereitung auf das kommende Weihnachtsfest.
Herr Pfarrer Bierschenk, es ist ja oft so, Adventszeit, Weihnachtszeit wird gerne gleichgesetzt. Also man merkt das auch bei anderen Radiosendern. Da hört man dann am ersten Sonntag der Adventszeit schon Stille Nacht oder andere Weihnachtslieder, gerne auch mal Englisch irgendwas. Und ja, weihnachtlich geht es in den Geschäften auch schon zu. Die Christbäume stehen meistens schon eine Woche vor dem ersten Advent. Man verwechselt gerne so Adventszeit und Weihnachtszeit.
Ich glaube, das ist für den heutigen Menschen immer schwerer zu warten, zu sagen, jetzt ist Advent, die Zeit des Erwartens und dann kommt erst das Weihnachtsfest. Und auch in der säkularen Gesellschaft ist es so, dass man gleichsam schon das Weihnachtsfest und alles, was dazugehört, in den Advent hineinzieht und man hat dann schon Weihnachtsfeiern ab dem ersten Advent oder man singt die Weihnachtslieder schon in der Adventszeit. Wir hören sie auch, wenn wir mal durch die Stadt gehen. Und es scheint mir so, als ob der Mensch nicht mehr warten kann. Diese Spannung, die eigentlich auch im Advent liegt, dieses Erwartende zum Weihnachtsfest hin. Und dann ist der Tag, an dem wir dann das Weihnachtsfest feiern, diese Zeit der inneren Vorbereitung, auch die Zeit der Stille, auch die Elemente, die wir mit einer inneren Vorbereitung, mit der Buße auch in Verbindung bringen. All diese Elemente, die eigentlich der Adventszeit noch einmal eine ganz innere, tiefe Prägung geben, das fällt heute vielen Menschen schwer. Und sie sehen es in der Gesellschaft, sie werden davon beeinflusst. Und dann werden auch Bräuche und Riten übernommen, die eigentlich erst zum Weihnachtsfest gehören, aber dennoch sich immer mehr in den Advent hineindrängen.
Diese Zeit der Erwartung, dieser Advent, diese letzten 4 Wochen dann auf Weihnachten zu. Ich denke vielleicht diese Unruhe, die wir manchmal haben, vielleicht zeigt oder ist das auch so ein Zeichen für die Unruhe, die so werdende Eltern haben. Also kurz vor der Geburt, wenn man dann jeden Tag wartet, es könnte soweit sein. Und das ist ja auch gerade die Adventszeit, wobei wir dann schon bei einer Person sind, die uns auf Weihnachten hindeutet. Maria ist ja jemand, der uns in der Adventszeit eigentlich ganz intensiv wieder neu begegnen möchte oder neu auf Christus zeigen möchte.
Genau. Und in Maria sehen wir auch so ein Bild der inneren Erwartung, der Spannung und wenn wir auf den Weg Mariens schauen, dann sehen wir am Anfang ihre Berufung und wir sehen, wie spannend das ist. Der Engel, der kommt zu ihr und verkündet ihr das, was mit ihr geschehen soll. Sie erschrickt vor dieser großen Aufgabe. Sie weiß gar nicht, wie das gehen soll. Und der Engel macht ihr Mut, beruhigt sie und dann gibt sie ihr Ja und macht sich auf den Weg. Und allein dieses Geschehen, als der Engel Maria begegnet und ihr sagt, sie wird die Mutter des Erlösers werden, allein das zu betrachten und zu sehen, Gott kann Großes wirken. Und wir selber, wir Menschen, müssen mit unserem eigenen Ja Gottes Willen gleichsam bestätigen, auch für unseren eigenen Weg. Und wenn wir da uns Zeit nehmen, auch diesen Anfang der Berufung Mariens zu betrachten, dann ist für mich auch Maria eine ganz starke adventliche Gestalt. Sie schaut, sie vertraut, sie glaubt, dass Gott Großes tun kann, dass er auch in ihrem Leben Großes wirken kann. Und so spricht sie ihr Ja. Und wenn wir durch den Advent gehen, dann ist Maria für uns auch eine solche Gestalt, die uns hinweist, Gottes Wege zu suchen, zu gehen. Und wenn wir ruhig werden, wenn wir uns auch die Stille gönnen, wenn wir hören wie Maria, dann kann auch Gott zu uns sprechen und kann uns gleichsam seinen Willen kundtun und lädt uns ein, auf einen Weg zu gehen, der inneren Vorbereitung, und lädt auch uns ein, unser Ja zu sprechen in ganz unterschiedlicher Situation, das anzunehmen und zu Gottes Plan Ja zu sagen. Und ich denke, da ist gerade die Adventszeit auch gut, einfach mal zu sagen, ich nehme mir einfach mal Zeiten der Ruhe. Ich weiß, dass das nicht ganz leicht ist bei den vielen Dingen, die im Advent sind, bei den vielen Feiern, die auch schon im Advent sind, bei den Vorbereitungen, die so auch für das normale Fest äußerlich gemacht werden müssen. Und dennoch, glaube ich, ist es ein Geschenk, wenn es uns möglich ist, solche Zeiten einzuräumen. Wir hatten das früher in der Familie oder es gibt es Gott sei Dank auch heute noch, dass man so Adventstunden hatte, wo man zusammensaß, gemeinsam gebetet hat, gemeinsam die Adventslieder gesungen hat, still beieinander war, musiziert hat, aber auch darin versucht hat, sich auf das Fest, das Weihnachtsfest vorbereiten. Und Maria kann uns dazu helfen, weil sie ein inneres Ohr hatte, zu hören, was Gott vorhat mit ihr. Und sie konnte den Engel wahrnehmen, weil sie innerlich gestimmt war auf ihn und konnte somit auch Gottes Willen für sich und ihren Weg erkennen.
Ja, den Engel wahrnehmen. Ich glaube, uns geht es heute manchmal so, dass man sich denkt, ja, Maria, das war ja einfach. Die wurde vom Engel überrascht. Da war die Botschaft klar und deutlich. Aber Engel erscheinen in der heutigen Zeit eher selten. Es fällt einem auch selten der Zettel auf dem Kopf, auf dem steht, ich möchte das und das und dass du das und das machst. Liebe Grüße, Gott. Ich denke mir manchmal so, dass das Gegenteil von Maria, dieser ruhigen, auch kontemplativen Frau, ist vielleicht Josef, also ihr Ehemann, der zuerst nicht so ganz sicher ist, was denn diese ganze Geschichte, sage ich mal, soll und was er denn machen soll und der dann auch ja vom Engel besucht wird, der aber trotzdem ja mit der Reise nach Bethlehem einiges zu tun hat. Also das ist, glaube ich, wieder dieses, ja, was heute in der Adventszeit dieser Stress ist und das Unruhige.
Das stimmt. Aber Josef ist ja auch erstmal völlig irritiert und es heißt ja auch im Evangelium dann, er beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen und dann redet auch der Engel im Traum zu ihm und redet ihm zu und versucht ihm das zu erklären und dann auch Josef zeigt uns, dass er dann auch sich Gottes Willen ergibt und dann auch das tut im Gehorsam, was Gott von ihm will. Und vielleicht, natürlich, es ist sicherlich bei Maria und Josef nochmal extra oder nochmal natürlich in besonderer Weise klar. Aber ich denke, wenn wir uns Zeiten der Stille nehmen und einfach auch mal unser Inneres zur Ruhe kommen lassen und in der Stille zu hören, im persönlichen Gebet, wenn wir uns Zeit nehmen, da auch zur Ruhe zu kommen, dann glaube ich schon auch, dass man, wenn man sein eigenes Leben betrachtet, immer auch Punkte bekommt, wo man spürt, ja, das ist jetzt mein Weg. Oder ich spüre eine große Freude oder einen inneren Frieden, wo ich sage, ja, das ist mein Weg. Und dann muss ich aber auch meine innere Zustimmung geben, mein inneres Ja, dass das für mich jetzt Weg ist oder dass das jetzt auch meine Berufung oder auch meine Situation jetzt ist, die ich annehme und wo ich auch versuche, Gottes Willen zu erkennen. Das ist nicht immer ganz leicht, aber ich denke, der Advent, die Adventszeit, die lädt uns auch dazu ein, vielleicht dann auch da in Maria oder auch im Josef, so ein Stück auch danach zu schauen.
Jetzt ist ja die Adventszeit biblisch betrachtet auch eine Zeit von großen Figuren, gerade so an der Schwelle zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Also wenn man die Anfänge des Lukas-Evangeliums liest, die großen Figuren, die großen Menschen, die dort vorkommen, sind ja eigentlich noch, ja, alttestamentlich. So, Maria besucht dann auch ihre Base Elisabeth und es kommt dann zum Magnificat, also zu diesem Meine Seele preist die Größe des Herrn. Elisabeth ist dann eine Frau, die schon wieder, ja, die eine eigene Geschichte hat, aber auch immer wieder auf Jesus hindeutet, also die Mutter von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer, finde ich, könnte man meinen, der passt gar nicht so in die Adventszeit rein. Der hat ja eine ganz eigene Geschichte.
Das stimmt. Und bei Elisabeth und bei Zacharias finde ich auch das Beeindruckende, dass eigentlich was unmöglich erscheint und auch für unmöglich gehalten wurde, doch noch möglich ist. Denn so der am Ende des Evangeliums für Gott ist nichts unmöglich. Und dieses Wort, das finde ich auch so beeindruckend, dass es uns selber einlädt, auch Gott zu vertrauen, zu glauben, dass er wirken kann und dass er auch in mancher Situation Unmögliches möglich machen kann. Natürlich wird nicht jede Bitte und jeder Wunsch, so wie wir ihn uns erhoffen, erfüllen, erhoffen, erträumen, in Erfüllung gehen, aber dennoch diesen Glauben zu haben, Gott kann mit uns auch Wege gehen, die wir vielleicht selber gar nicht für möglich halten oder Situationen so führen und lenken, wie wir es vielleicht gar nicht geglaubt oder gar nicht erwartet haben. Und die beiden laden uns ein, da auch unser eigenes Gottvertrauen ihm gegenüber zu stärken, stärken zu lassen, zu vertiefen. Mhm. Natürlich, wenn wir auf Johannes den Täufer schauen, dann sehen wir natürlich schon auch die Umstände seiner Geburt und dass das auch in besonderer Weise geschehen ist. Zacharias, der schweigen muss, bis dann Johannes geboren wird und dann auch die ganzen adventlichen Erzählungen aus dem Lukas-Evangelium oder auch dem Johannes-Evangelium. Der Johannes der Täufer, dem finde ich, der passt heute mehr denn je in die Adventszeit, weil er einfach auch so was Kerniges hat. Er geht in die Wüste und bringt jetzt in seiner Botschaft nicht so diese adventliche Stimmung, wie sie uns gleichsam übermannt mit Licht und Kerzenschein, sondern seine Botschaft, die ist so richtig radikal und so auch klar und ruft den Menschen eigentlich auch auf, sich zu bewegen. Allein schon wie er auftritt, gekleidet mit Kamelhaaren und ernährte sich von Heuschrecken und wilden Honig. Und dennoch haben sich die Leute in Massen auf den Weg gemacht von Judäa, von Jerusalem, von dem ganzen Gebiet und sind in die Wüste gezogen. Ich war im letzten Jahr in Israel und bin auch durch die Wüste gelaufen. Da ist wirklich nichts, da ist wirklich gar nichts und doch eine Ruhe, eine Stille und wunderbar, eine wunderbare Erfahrung. Und dorthin, ohne Ablenkung von allem möglichen Kram, machen sich die Leute auf den Weg und dann hören sie die klare Botschaft, kehrt um, das Himmelreich ist nahe. Und damit ist Johannes eine so prägende Gestalt des Adventes, der uns auch einlädt, uns auf den Weg zu machen, umzukehren, ihm entgegenzugehen, ihm den Weg bereiten, ihm die Herzen zu öffnen, damit er bei uns ankommen kann. Und die Leute, die sind in Scharen zu ihm hinausgezogen, weil sie auch eine innere Erwartung hatten. Sie haben etwas gesucht und sie haben gespürt, vielleicht finden wir das schon bei Johannes dem Täufer. Vielleicht hat er wirklich das Wort, das uns Leben bringt, und vielleicht ist er schon der, der uns verheißen ist. Und wenn man Johannes seine Worte hört, wenn man seine Taten erlebt dort, wie er in der Wüste gelebt hat, dann finde ich, das ist so eine kernige Gestalt, die so auch eine Kraft ausstrahlt, eine innere Überzeugung und dennoch eine innere Demut oder eine Kleinheit, eine Einfachheit, weil er dann, als dann Jesus kommt, sich von ihm taufen lassen will, ganz auf Jesus verweist. Du kommst zu mir, du musst wachsen, ich muss kleiner werden, ich soll dich taufen. Also wo er sich dann ganz klein macht und auf Jesus hinweist, seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Und da gibt es so viele schöne Worte in der Heiligen Schrift, die dann, wo Johannes mit seiner ganzen Existenz auf Jesus verweist. Ein Zeuge, ein Hinweisschild auf den, der kommt und das Heil bringt. Und so finde ich den Johannes, den Täufer, der begeistert mich immer wieder, weil er auf der einen Seite die Menschen in Bewegung bringt, aufzubrechen, umzukehren, das eigene Leben noch einmal zu reflektieren und dann mit aller Entschiedenheit aber von sich wegweist, nicht die Leute zu sich zieht oder auf sich hin, auf seine Person, sondern ganz zu Christus hinführt. Und das gelingt ihm in einer so wunderbaren Weise. Und das gibt dem Advent auch in seiner ganzen Gefühlslage eine Kraft oder eine Kernigkeit und nochmal auch eine Radikalität, die mich in besonderer Weise beeindruckt.
Also Johannes der Täufer, einer der großen Gestalten auch der Adventszeit. Wir sprechen im Grundkurs des Glaubens über Adventserfahrungen. Im Gespräch bin ich mit Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf und wir haben jetzt über einige Gestalten gesprochen, Personen, die gerade in der Adventszeit uns einiges lehren können, von denen wir lernen können, auf Gott immer mehr zu hören, seinen Willen immer mehr in uns aufzunehmen. Und nach einer Musikpause schauen wir dann hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria auf einige andere Aspekte des Advents. Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei und ich bin heute im Gespräch mit Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf mit dem Thema Adventserfahrungen. Und wir haben vor der Musikpause, Pfarrer Bierschenk, über große Persönlichkeiten des Advents gesprochen. Da haben wir jetzt noch welche vergessen, die nicht biblisch sind, aber deren Gedenktage in die Adventszeit fallen. Also die heilige Barbara, die heilige Lucia. Es gibt da noch viele andere. Das sind eigentlich auch so Personen, die uns vielleicht manchmal näher sind.
Genau, man könnte auch den heiligen Nikolaus noch dazu zählen. Diese Heiligen, vor allem Barbara und Lucia, von deren Leben wissen wir natürlich nicht sehr viel. Mit Lucia wird natürlich auch das Licht verbunden. Eine besondere Erfahrung, die wir im Advent auch vor allem zu Ausdruck bringen durch den Adventskranz oder auch durch die Roratemessen, wo das Licht eine besondere Rolle spielt. Und diese beiden Heiligen, sie sind auch, werden auch als Märtyrer verehrt. Und da wird deutlich, diese sind ihren Weg mit dem Herrn konsequent gegangen. Und das lädt uns gerade auch in der Adventszeit ein, zu schauen, wie gehen wir unseren Weg mit dem Herrn. Auch Johannes der Täufer, diese prägende Gestalt des Advents, erst auch am Ende seines Lebens als Märtyrer gestorben, weil er ganz auf den Herrn gesetzt hat und ihm gefolgt ist bis ans Ende, dann hat er auch sein Leben für ihn gegeben. Und wir selber sind eingeladen, wenn wir uns durch den Advent begeben, auch zu fragen, wie folgen wir dem Herrn? Wie gehen wir mit ihm unseren Weg? Wie stark ist unsere Erwartung? Und so finde ich es auch einen guten Brauch und schön, wenn wir auch gerade an dem Leben der Heiligen für uns selber schauen, wie sieht es bei uns in unserem eigenen Leben aus? Und es ist schön, dass gerade auch in diesen adventlichen Tagen viele den Weg zum Bußsakrament finden, sich auf den Weg machen und zu sagen, ja, wenn wir die Ankunft, die Menschwerdung Gottes in unserem Leben feiern, dann soll auch mein Herz offen sein. Dann will ich auch meine Herzenstür öffnen. Dann will ich auch konsequent mit dem Herrn gehen. Und so sind wir auch in diesen Tagen eingeladen, als ein besonderes Moment des Adventes auch das Bußsakrament zu empfangen. Mhm. Deutlich zu machen, ich bereite mich auf die Begegnung mit dem Herrn vor. Und ich versuche das auch konsequent zu leben. Und die Märtyrer, die haben uns gezeigt, dass sie ihr ganzes Leben ganz aus der Begegnung, aus der Beziehung mit dem Herrn gegangen sind. Das kann uns selber auch ermutigen, da auch tiefer zu schauen und dann auch gleichsam durch das Bußsakrament uns auf diese Begegnung mit dem Herrn tiefer vorzubereiten.
Herr Pfarrer Bierschenk, einer Besonderheit der Adventszeit, und zwar die Rorate-Messen. Das ist ja auch immer was, das auch ganz besonders die Sinne anspricht im Advent, wenn es dann ganz früh morgens oder ganz spät abends in den Gemeinden ist es ja Brauch, wenn es dann schon dunkel ist oder noch dunkel mit Kerzen erleuchtet. Das ist ganz besonders etwas, was so die Sinne anspricht.
Das stimmt. Und wenn wir uns die Adventszeit einmal nochmal anschauen, dann sind ja die Rorate-Messen vor allem in der Zeit vom ersten Advent bis zum 16. Dezember. Das ist so die Zeit quasi der ersten Vorbereitung. Und Rorate-Messen, die werden ja früh, also bei uns in der Gemeinde früh um 6 gefeiert. Und es ist wirklich erstaunlich, dass die Messe in der Woche ist, die von den meisten Gläubigen besucht wird, obwohl man so früh aufstehen muss und obwohl man sich so früh auf den Weg machen muss, sowohl Kinder und Messdiener, Jugendliche, Erwachsene, also alle querbeet machen sich gern zu dieser morgendlichen Messe auf den Weg. Und es ist schon wunderbar, dass auch dort gleichsam diese Sehnsucht geweckt wird. Und man will natürlich, sicherlich, man spürt die Atmosphäre. Und Maria ist ja in den Rorate-Messen in besonderer Weise im Mittelpunkt, weil sie den Sohn Gottes empfangen hat. Und auch wenn man die Texte singt und in der Nacht des Morgens mit dem Licht in der Kirche die Heilige Messe feiert, das ist für viele auch ein besonderer Moment, der, wie auch Frau Krauswar schon gesagt hat, auch dann Freude schenkt. Orate, Zöli, De Super, das ist der Anfang des Eingangsverses, Tauet Himmel, diese Erwartung, Herr, öffne den Himmel, schick uns den Herrn, den Retter. Und diese Sehnsucht wird auch in den Liedern, wird in diesen Zeichen der Dunkelheit mit dem Kerzenlicht, wo man deutlich wird, ja, dieses Licht, was jetzt noch im Dunkeln ist, das wird einmal ganz hell aufleuchten und wird unser Leben, wird die Welt erhellen, weil der kommende Herr zu uns kommt. Und das ist in besonderer Weise in den Rorate-Messen erfahrbar. Und ich glaube, die Gläubigen haben da auch ein Gespür dafür, für das Besondere dieser Gottesdienste. Und deshalb nehmen sie es auch gerne in Kauf, dann so früh in der Nacht schon aufzustehen und sich vor der Arbeit auf den Weg zu machen.
Es gibt noch eine Eigenheit des Advents, Pfarrer Bierschenk, dass wir, also diese Eigenheit, die wir gerade in den Stundengebeten auch spüren, und zwar nennt sich das O-Antiphonen. Was genau ist denn das?
Genau, der Advent, die ganze Adventszeit hat ja eine besondere Dynamik. Wenn wir uns mal die Sonntagsevangelien anschauen und auch dann abgestuft die Wochentagsevangelien, dann ist am Anfang des Adventes spielt der wiederkommende Herr eine Rolle. Wie am Ende des Kirchenjahres der Herr, der am Ende der Zeiten wiederkommt, um Gerechtigkeit und Frieden auf der Welt zu bringen. Und dann der zweite, dritte Advent, da haben wir in besonderer Weise Johannes den Täufer, der auf den kommenden Messias hinweist, wo wir auch in den Evangelien dann zu der Stelle geführt werden, wo Jesus 30 ist, am Beginn seines öffentlichen Wirkens und von Johannes angekündigt wird. Und am Ende der Adventszeit, da steht dann die Geburt des Messias in besonderer Weise im Vordergrund. Und das wird auch nochmal in den Evangelien und in den Lesungen und in den liturgischen Texten des Adventes zum Ausdruck gebracht. In den letzten Tagen des Advents, vom 17. bis 23., da wird in besonderer Weise, werden die sogenannten O-Antiphonen gebetet. Und das sind Anrufungen, das sind gleichsam Antiphonen, Gebete, die Worte des für den Messias aus dem Alten Testament in besonderer Weise zum Ausdruck gebracht werden. Die Erwartung, dass der Messias kommt, und dieser Messias, der wird dann mit ganz unterschiedlichen Titeln benannt. Und jeden Tag ab dem 17.12. bis dann zum 23. wird ein neuer Name für den erwarteten Messias genannt, und der kommt dann sowohl in der Liturgie, in der Eucharistiefeier, als auch im Stundengebet kommt dieser Titel vor. Und so hat man 7 verschiedene Titel. O Weisheit am 17.12. hervorgegangen aus Gottes Mund, mächtig wirkst du in aller Welt und freundlich ordnest du alles. Komm, o Herr, und lehre uns den Weg der Einsicht. Dann am 18.12. O Herr und Fürst des Hauses Israel, du bist dem Mose erschienen in der Flamme des Dornbuschs und gabst ihm das Gesetz am Sinai. Komm, o Herr, und erlöse uns mit starken Arm. Dann die dritte Anrufung, o Wurzel Jesse, Gesetz zum Zeichen für die Völker, vor dir verstummen die Mächtigen, zu dir rufen die Völker. Komm, o Herr, und erlöse uns, zögere nicht länger. O Schlüssel Davids, das ist der 20. und Zepter des Hauses Israel, du öffnest und niemand schließt, du schließest und niemand öffnet. Komm, o Herr, und befreie aus dem Kerker den Gefangenen, der da sitzt in Finsternis und im Schatten des Todes. Und dann am 21. O Anfang, Glanz des ewigen Lichtes, du Sonne der Gerechtigkeit, komm, o Herr, und erleuchte uns, die wir sitzen in Finsternis und im Schatten des Todes. Und am 22. O König der Völker, den sie alle ersehnen, du Eckstein, der das Getrennte eint, komm, o Herr, und befreie den Menschen, den du aus Erde erschaffen hast. Und am 23. O Immanuel, Gott mit uns, du König und Lehrer, du Sehnsucht der Völker und ihr Heiland, komm, o Herr, und erlöse uns, Herr unser Gott. Diese Worte, diese Antiphonen, die Einleitungsgebete auch dann bei der Messe, sie wollen noch einmal diese Sehnsucht zum Ausdruck bringen nach dem kommenden Messias. Und diese Sehnsucht soll von Tag zu Tag, je näher wir auch zum Weihnachtsfest kommen, in uns stärker werden. Und das bringen diese Titel, die aus dem Alten Testament genommen sind, in besonderer Weise auf den Messias bezogen, dann nochmal für Christus zum Ausdruck. Und wenn man sie auch so mal betrachtet, da spürt man auch diese Sehnsucht nach dem Messias, nach dem kommenden Herrn.
Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf war das. Mit ihm hat Regina Frei über den Advent gesprochen. Wie er uns im persönlichen Gebet, in biblischen Texten und in der Liturgie begegnet, beschenkt und hilft, die Sehnsucht in unserem Herzen auf Weihnachten hin wachsen zu lassen. Sehnsucht im Advent, Adventserfahrungen, das ist unser Thema hier heute im Grundkurs des Glaubens Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Im Lauf dieser Sendung sind wir von dem Wunsch nach Gemeinschaft im Advent zur Sehnsucht gekommen, die in den tieferen Regionen unseres Seelenlebens seine Wurzeln hat. Sehnsucht nach der Liebe. Einer Liebe, die in der Begegnung mit Menschen jetzt in der Adventszeit ihren spürbaren Widerhall hat oder hätte, aber Erfüllung doch erst in der Begegnung mit der menschgewordenen Liebe in Jesus Christus an Weihnachten findet. Dies wissend, wächst vielleicht auch in dem einen oder anderen der Wunsch, sich tiefer auf diese Begegnung an Weihnachten vorzubereiten. Wem das so geht, für den habe ich hier zum Abschluss dieses Grundkurs des Glaubens einen Literaturtipp, einen geistlichen Klassiker, um im Alltag, um im Adventsalltag innerlich für Gott frei zu werden.
Das Buch der Woche. Wolke des Nichtwissens. Eintauchen in geistliches Leben. Von Pfarrer Peter Dückhoff. Bereits von den Anfängen des Christentums bis in die heutige Zeit gab und gibt es in der geistlichen Literatur Werke von herausragender Schönheit, Weisheit und Tiefgründigkeit, welche die christlich-mystische Welt beleuchten, darstellen, sie genauer gesagt dem suchenden und fragenden Menschen näher bringen wollen. Das neue Buch »Wolke des Nichtwissens« des bekannten und geschätzten Seelsorgers und Autors Pfarrer Peter Dückhoff ist hier als ein besonders wertvolles Beispiel hervorzuheben, da es nicht nur fruchtbringende Inhalte wiedergibt, sondern auch in die Gebets- und Meditationspraxis führt und einlädt. Zum wiederholten Male ist es dem Autor gelungen, einen wahren Schatz an christlicher Weisheit, Mystik, Meditation und Hingabe in einem Buch zu vereinen. Peter Dückhoff hat die Schriften und Texte eines englischen Kartäusermönches des 14. Jahrhunderts wiederentdeckt und in eine verständliche und zeitgemäße Sprache übertragen. In über 70 kurzen Kapiteln wird dem Leser ein Weg aufgezeigt, der ihn lehren soll, sich von den Gedanken des Alltags frei zu machen, von sich selbst Abstand zu nehmen, ohne Anstrengung und nicht durch Einbeziehung des eigenen Willens in die göttliche Verbundenheit einzutauchen. Um auf dem Pfad der Erkenntnis wachsen zu können, ist es für den Glaubenden deshalb unumgänglich, durch gute geistliche Lektüre verbunden mit innerer Bereitschaft, immer tiefer in eine lebendige Gottesbeziehung einzusteigen. So wird der Mensch durchlässig für die Gnaden, welche Gott für ihn bereithält. Der Titel des Buches »Wolke des Nichtwissens« hat seinen biblischen Ursprung in der Begegnung des Mose mit Gott auf dem Berg Sinai in der Wolke. Und dies lässt uns erahnen, dass alle Impulse und Ratschläge dieses Buches das Ziel verfolgen, Gott immer näher zu kommen. Dieses Buch, so schreibt der Autor, ist eben gedacht für Menschen, die ernsthaft an einer Vertiefung ihres Glaubenslebens beziehungsweise an einer persönlichen Gottesbegegnung interessiert sind. Personen, die nur halbherzig oder aus Neugierde in die geistigen Inhalte dieses Buches eintauchen wollen, sollten noch abwarten, es zu lesen, bis sie dazu innerlich bereit sind. Für jene Menschen aber, die sich wahrhaftig auf die Suche nach einer Vertiefung ihres geistlichen Pfades begeben, wird dieser Klassiker der spirituellen Literatur sie mit neuer Freude und Dynamik erfüllen. Peter Dückhoff ist es gelungen, Inhalte und Weisheiten klar und eindrucksvoll darzulegen. Besonders hervorzuheben ist dabei auch die übersichtliche Struktur und Formatierung dieses Buches. So kann der Leser Schritt für Schritt, den Ausführungen folgend, einen neuen geistlichen Weg beschreiten mit dem Ziel, den Alltag besser und sogar reich beschenkt zu bestehen. Die Mystik der Wolke des Nichtwissens basiert ausschließlich auf dem Fundament christlichen Glaubens und hat als letzte Konsequenz die Liebeshingabe der Seele an Gott zum Inhalt. Wolke des Nichtwissens,
Eintauchen in geistliches Leben, übertragen aus dem Englischen des 14. Jahrhunderts von Pfarrer Peter Dückhoff. Herder Verlag, Freiburg im Breisgau, 2020. Zu bestellen beim Verlag oder in jeder guten Buchhandlung.
Ein Buchtipp für alle, die eine große Sehnsucht nach Gott in ihrem Herzen tragen. Empfohlen von uns und den Kollegen von Radio Maria Südtirol, mit deren freundlicher Genehmigung wir diese Buchbesprechung Ihnen zu Gehör bringen. Die Infos zum Buch finden Sie auch nochmal schriftlich hinterlegt auf unserer Website www.hore.org im Infofeld zu dieser Sendung, das Sie unter dem Reiter Programm finden. Liebe Zuhörer, und damit endet auch die heutige Ausgabe des Grundkurses des Glaubens. Wir haben uns in den vergangenen 45 Minuten unter der Überschrift Adventserfahrungen damit beschäftigt, worin uns die Kirche auf Weihnachten hinleitet und damit unserer Herzenssehnsucht eine Leitplanke anbietet und auch den Ort der Erfüllung unserer Sehnsucht zeigt. Diese Sendung können Sie gern nachhören, ebenfalls auf www.hore.org in unserer Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Auch als CD können Sie sich einen Mitschnitt zusenden lassen. Wenden Sie sich da einfach an unseren CD-Dienst mit der Telefonnummer 08328 921 120. Der Service ist für Sie natürlich kostenlos. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich hoffe, dass es Ihnen einen Gewinn gebracht hat und freue mich auch bereits auf die nächste Woche, wenn es hier bei Radio Horeb wieder heißt Grundkurs des Glaubens. Kommen Sie für jetzt erstmal gut ins Wochenende, in den zweiten Advent und dann in die neue Woche. Allen Segen Gottes und alles Gute wünsche ich Ihnen dazu. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Astrid Mooskopf.